Hier kommt Kaffee und Krisen. Soziale Arbeit, aber ungefiltert. Mit Anna und Markus, zwei Sozialarbeitern zwischen Kaffeepause und Krisenmodus. Jetzt heißt es, schnapp dir einen Kaffee und los geht's.
Hallo.
Was geht?
Wir hoffen, euch geht's gut. Willkommen in unserer neuen Folge Kaffee und Krisen. Wir hoffen, dass ihr motiviert seid, wieder reinzuhören. Wir haben auf jeden Fall Bock.
Ja, ich habe auf jeden Fall auch Bock.
Das ist schön. Das ist eine gute Voraussetzung, um heute ins Gespräch zu gehen.
Ja.
Bevor wir damit anfangen, würde ich dich gerne fragen, was war so dein letzter Kaffee- oder Krisenmoment, vielleicht bezogen auf die letzte Woche?
Ich glaube, ich war letzte Woche schon dran.
Ja, aber ich wollte dich nochmal fragen.
Nee, mach du mal ruhig, Alter.
Okay, also ich suche mir einen aus und ich nehme einen Kaffeemoment.
Ja.
Und vor ein paar Tagen habe ich nach langer, langer Zeit mal wieder intensiv einen Film geguckt, ohne dabei nebenbei aufs Handy zu gucken oder den Raum zu verlassen oder an irgendwas anderes zu denken. Und ich muss sagen, das habe ich lange nicht gemacht und das war für mich ein richtig wohltuender Kaffeemoment.
War das bei mir auch schon lange her, glaube ich. Das ist auch verrückt, dass man was guckt und dann gleichzeitig noch an seinem Handy rumfummelt, als ob man nicht genug beschallt werden kann.
Ja, ja. Und ich habe es bewusst gemacht, weil ich es selber lange nicht gemacht habe und dachte, kann ja nicht sein, dass du nicht mehr in Ruhe einen Film gucken kannst. Und ich empfehle es auf jeden Fall jeden weiter, sich diese Momente zu nehmen, weil die sind wirklich sehr, sehr wohltuend.
Ja, da hast du recht. Also ich muss das auf jeden Fall auch mal wieder ein bisschen probieren, Sachen ohne mein Handy zu machen und mich auf Sachen zu konzentrieren, weil das ist auf jeden Fall etwas, wo ich nochmal ein bisschen da besser auf mich selber achten kann.
Wir wollten doch noch einen Filmtag machen. Meinst du, wir kriegen das hin, so 3 Filme hintereinander, ohne aufs Handy zu gucken?
Boah, 3 Filme hintereinander, ohne aufs Handy zu gucken, ich glaube, das wird schwierig. Also 3 Filme, kommt auf die Filme an, Herr der Ringe zum Beispiel, sind 9 Stunden oder 12 Stunden oder so. 3 Filme würde ich könnte es versuchen, aber ich würde es nicht schaffen.
Wir können ja zwischen den Filmen immer 10 Minuten Handypause machen. Würdest du es dann schaffen?
Ich weiß es nicht, alles gesagt. Mal gucken.
Lass es uns ausprobieren.
Es klingt jetzt nicht so, als ob ich es ausprobieren will, ehrlich gesagt.
Aber es wäre eine neue Erfahrung. Guck mal, früher hat man das viel öfter gemacht.
Ja, früher gab es ja noch kein Handy.
Ja, oder kein Handy mit so vielen Funktionen.
Ja, vor allem kein Handy mit Internet.
Ja, ja. Da gab es nur Snake.
Ja, das stimmt.
Habe ich immer gespielt.
Auf Nokia 3210 war das.
Das war mein erstes Handy.
Mein erstes Handy war, glaube ich, irgend so ein Samsung oder so, ganz wild.
Weiß ich noch, das ist so richtig dick und rund gewesen und für mich war das aber so, wow, was für ein kleines Handy. Aber wenn du es mit heute vergleichst, wie das aussah einfach, ganz wild und ganz anders. Aber ich konnte SMSen schreiben und ich konnte Snake spielen. Das war alles, was ich wollte.
Das war alles, was du wolltest, ja.
So hat sich das verändert mit den Jahren.
Ja, das also es ist wirklich mit dem Handy, da muss ich mich auf jeden Fall disziplinieren. Aber ich gucke gerade meine Blumen an. Ich habe die gestern gegossen, aber die wurden schon länger nicht mehr gegossen. Ihr seht ja zum Glück nicht, Leute. Aber ja, die müssen mal wieder ein bisschen aufgepeppt werden.
Und du musst auch mit den Blumen reden, damit es denen gut geht, habe ich gehört.
Ja, ich glaube, das ist Quatsch.
Auf jeden Fall brauchen die ein bisschen mehr Fürsorge, würde ich sagen.
Ja, das stimmt.
Okay, starten wir rein. Worüber willst du sprechen?
Wir sind da schon drin. Was, wir starten rein?
Ja, wir müssen ja jetzt nicht über Blumen hier reden.
Warum nicht? Über Blumen ist auf jeden Fall netter als das, worüber wir gleich sprechen wollen.
Wenn ich noch hier Blumen anschleppe, dann wird's ja auf jeden Fall ein Dschungel.
Aber ich habe schon viele Blumen, muss ich sagen.
Ja, das stimmt. Aber man kann nicht genug haben. Ich habe jetzt nochmal inspirierende Ideen gesammelt, wie man so Dekorationen mit Pflanzen machen kann. Ich bin auf jeden Fall hyped, das umzusetzen.
Ich bin auf jeden Fall gespannt.
Dann wachst du morgens auf und dann bist du so von so einem Dschungel umgeben.
Ja, warum nicht? Ja, okay. Dann sollten wir das Thema mit den Blümchen jetzt vielleicht doch mal beiseite legen. Und dann kommen wir zu unserem heutigen Thema. Beziehungsweise, wir haben uns jetzt gar nicht so ein richtiges, spezielles Thema, sondern wir haben einfach gesagt, okay, wir werden jetzt einfach mal so ein bisschen über das politische Geschehen momentan oder beziehungsweise vor allen Dingen auch unsere Gefühle dazu sprechen, weil jetzt in letzter Zeit so viel passiert ist und ich für mich selber da auf jeden Fall auch gemerkt habe, dass mich das schon ein Stück weit auch ganz schön beschäftigt.
Also ich versuche mich damit schon immer zu beschäftigen mit so politischen Themen, aber ich merke, wenn ich da zu tief reinsteige, dass mich das auch emotional voll mitnimmt und deswegen nehme ich persönlich auch immer zwischendurch wieder Auszeiten und so ein bisschen Abstand davon, weil ich mich sonst wirklich den ganzen Tag aufregen könnte und es mir auch einfach dann schlecht geht. Gerade wenn es um Sachen geht, die nicht zum Wohle der Menschen sind oder Aussagen, die diskriminierend sind. Das nimmt mich schon ordentlich mit und man fühlt sich an vielen Stellen so machtlos, weil man irgendwie nicht richtig eingreifen kann und die Dinge, die man tun kann, ja, sind irgendwie beschränkt, wie jetzt zum Beispiel auf Demos zu gehen oder Content zu bestimmten Themen zu machen. Und ich denke manchmal so, was geht da noch oder wie kann man das manchmal auflösen, was so passiert oben in der Politik?
Ja, vor allen Dingen, weil das ja ganz speziell auch uns als Sozialarbeitende auch direkt betrifft und da auch so viele Sachen einfach dabei sind, die einfach heutzutage sagbar geworden sind, die vor Jahren auf jeden Fall für mich gefühlt so nicht sagbar gewesen sind und ich da auch ganz viel so einen inneren Konflikt habe, weil ich natürlich auch so meine professionelle Rolle habe als Sozialarbeitender, aber dann auch meine emotionale Rolle als Markus, wo ich dann auch mich wirklich da manchmal ganz schön zusammenreißen muss, nicht einfach nur wütend zu sein.
Ja, voll. Und die Menschen in der Politik sollten ja auch irgendwie eine Vorbildfunktion bestmöglichst erfüllen. Und wenn da solche Schräglagen passieren, wirkt sich das halt auch auf die ganze Gesellschaft aus. Und das ist ja auch das, was wir schon so ein bisschen beobachten, dass da so eine bestimmte Spaltung entsteht, die ja total gefährlich ist und die Mitte geht dadurch so ein bisschen verloren. Und man hat so zwei Seiten, die irgendwie gegeneinander reden und kämpfen gefühlt, was meiner Meinung nach sehr gefährlich ist. Und das gab's auch in der Vergangenheit schon. Und ich immer daran denke, okay, wie können wir wieder irgendwie in die Mitte kommen so und in eine Einigung und in eine Vereinbarung kommen?
Ja, also dabei bin ich teilweise, also es gibt ganz viele Sachen, wo ich der Meinung bin, darüber will ich jetzt nicht mehr diskutieren, aus meiner Markus-Position raus, wo ich denke, ja, das macht jetzt nicht, da habe ich jetzt gerade auch die Kraft nicht dazu und ich weiß auch nicht, wie weit das bei dem anderen ankommt. Gleichzeitig denke ich aber, wir sollten nicht aufhören, miteinander zu sprechen. Das ist dann so mein professionelles Ich. Und aber wenn ich mir da angucke, zum Beispiel, wir können es ja ganz konkret sagen, die Aussagen von Friedrich Merz, die er getätigt hat bezüglich des Stadtbildes und dann gleichzeitig danach noch die Aussagen und dann andere Aussagen von anderen Politikern, die über Frauen reden und wie Frauen aussehen und das alles, was da passiert, diese ganzen rassistischen, sexistischen Äußerungen und das von unseren Politikern, wo wir ja auch gerade als Sozialarbeitende einen politischen Auftrag haben und das diejenigen sind, die mir dann sagen sollen, wie ich zu arbeiten habe, ist was, was mich gerade, ja, gelinde sagt, sehr, sehr anstrengend, sehr, sehr nervt und mich auch ein Stück weit zum Verzweifeln bringen lässt, auf jeden Fall.
Ja, kann ich auf jeden Fall nachvollziehen, weil es so gegen die eigenen Werte verstößt und gegen auch unsere Mission als Sozialarbeitende irgendwie, wofür soziale Arbeit steht und die steht für Vielfältigkeit, die steht für gegen Diskriminierung für Menschen und das sind so Sachen, die in der Politik im Moment irgendwie gar keinen Raum finden und wenn sie einen Raum finden, total negativ belastet sind oder einfach diskriminierend gewertet werden. Ne? Also das mit der Stadtbildaussage, das ist eine Aussage, die hätte nicht passieren dürfen. So, dass Friedrich Merz sich traut, diesen Satz überhaupt in den Mund zu nehmen. Ich meine, er bereitet seine Reden ja auch vor. Das heißt, er hat sich das ja ganz konkret überlegt, das zu sagen. Und auch Menschen, die vielleicht hinter Friedrich Merz stehen, die auch in der Politik aktiv sind. Und da habe ich persönlich einfach, also weiß ich nicht, was ich zu sagen soll, wie man auf die Idee kommt, diese Rede zu schreiben und das dann zu sagen. So, also ich habe da null Verständnis für diesen Weg dahin zu diesem Satz. Und ja, das wird einfach dann kommuniziert, gesagt und dann gibt's irgendwie Gegenpositionen, aber Fakt ist ja, dass es gesagt wurde und dass es Raum erhalten hat. So, und das hätte ja gar nicht erst passieren dürfen.
Naja, was heißt nicht passieren dürfen? Also klar, es hätte nicht passieren dürfen, aber es wird ja mit Absicht, so wie du gesagt hast, auch gesagt. Also das ist ja, da ist ja auch ein Kalkül dahinter. Wir können da gerne auch mal inhaltlich drauf eingehen, aber da gibt es viele, viele Leute, die sich damit viel besser auskennen, warum so eine Rhetorik gewählt wird, was damit bezweckt werden soll. Ich kann da jetzt gerade nur aus meiner emotionalen Sicht als Sozialarbeiter sprechen und kann da einfach nur sagen, ich denke da zum Beispiel an die vielen Klienten und Klientinnen, die halt das betrifft, die von diesen Aussagen betroffen sind, die mit diesen Aussagen gemeint sind, was man ja auch auf Social Media gesehen hat und dann diese Töchteraussage danach, wo das alles nur rassistisch ist, das alles nur irgendwelche Menschen ausgrenzt und versucht, Wählerstimmen zu bekommen von ganz, ganz verkehrten Menschen. Und wenn das hier unsere Politik sein soll und wenn das unser Land sein soll, dann weiß ich nicht, wie ich damit umgehen soll. Und auch gerade als Sozialarbeiter, ich habe einen ganz klaren Auftrag. Mein Auftrag bedeutet, dass ich für die Menschen da sein soll, dass ich für die Menschen da sein will. Und die Menschen, für die wir arbeiten, sind ganz klar von diesen Aussagen betroffen. Und nicht nur die Menschen, für die wir arbeiten, sondern auch die Arbeitskollegen und die Arbeitskolleginnen, die wir haben. Ich arbeite in einer Obhutnahmestelle für minderjährige Geflüchtete und arbeite da mit vielen Menschen, die von dieser Aussage betroffen sind, zusammen. Und diese Menschen reißen sich da jeden Tag den Hintern auf, damit sie anderen Menschen eine Zukunft geben können. Und dann steht da unser Bundeskanzler und sagt solche Aussagen, das bricht mir nicht nur das Herz, sondern macht mich unfassbar sauer und unfassbar wütend. Und das ist so eine Sache, die gerade auf jeden Fall meinen Kopf irgendwie auffrisst, weil es mir, also es bricht mir einfach auch das Herz, weil es mir so unfassbar leid tut für diese Menschen, die sich hier den Arsch aufreißen und die so viel Gutes machen und genauso in den Krankenhäusern und in der Pflege und wo auch immer, das macht mich, ja, also macht mich ein Stück weit müde, aber auch sprachlos und wütend.
Ja, voll. Und es sind ja auch nicht nur irgendwie Menschen aus unserem Arbeitskontext. So, es geht ja letztendlich um alle. So, ich habe auch Freunde einfach dabei, die sich angesprochen gefühlt haben von diesem Stadtbild und auch angesprochen waren, weil da ja Merz schon sehr klar war, welche Menschen er meint. Und da sind ja auch welche von betroffen, die in Deutschland geboren sind, die ihr Leben hier verbringen und die sich an so vielen Stellen durch seine Aussagen diskriminiert fühlen und diskriminiert werden auch einfach. Und ich glaube, in Bezug auf unseren Job löst es ja auch für uns Fachkräfte und Mitarbeiter auch eine Unsicherheit einfach aus, und das lässt sich auch nicht vermeiden, weil die Unsicherheit ist einfach vorhanden. Und wir sind ja auch dafür da, Sicherheit zu geben. Und wenn wir selbst so in die Verunsicherung kommen, wie sollen wir dann anderen Menschen dieses Gefühl von Sicherheit geben, wenn diese Sicherheit ja gar nicht mehr irgendwie vorhanden ist, so, weißt du? Und dadurch geht so eine Stabilität einfach auch verloren oder ist zumindest gefährdet. Und ich glaube, dass wir unter uns so, nicht in der Politik, sondern wir in der Gesellschaft, da versuchen müssen, stabil zu bleiben und unsere Werte hochzuhalten, damit die auf keinen Fall verloren gehen und wir zeigen, wofür wir stehen irgendwie.
Ja.
Und was auch wichtig ist, ne?
Ja, und aber immer dieses Werte stehen und Haltung und so, das macht einen auch müde, ehrlich gesagt. Also mich macht das einfach alles nur noch müde und traurig und verzweifelt und noch mehr wütend, weil ich, das ist so weit entfernt und ich sag das immer wieder in Reels oder in Podcasts oder was auch immer, dass ich das einfach, dieses Denken kann ich nicht verstehen. Und dann ist es ja auch gerade so, wenn wir mal überlegen, wie viele da draußen dann auch anscheinend der gleichen Meinung sind und auch aus dem sozialen Bereich. Also ich habe ja auch Rückmeldungen bekommen von Leuten, die in dem sozialen Bereich arbeiten, die dem zustimmen, was ein Merz sagt. Und dann frage ich mich so, was macht ihr in unserer Profession, was macht ihr in unserem Job? Und da muss ich ganz klar sagen, für mich selber, die sind falsch dort aufgehoben, weil es bei uns darum geht, dass wir Menschen helfen und dass wir keine Unterschiede machen und dass es Problemlagen gibt von verschiedenen Menschengruppen in Anführungszeichen, hat was mit Sozialisation zu tun und hat nie was damit zu tun, wo ein Mensch herkommt, welche Sprache ein Mensch spricht oder was auch immer. Und wenn man den Weitblick als Sozialarbeiter nicht hat, dann, sorry, dann kann ich nicht verstehen. Das sind ja auch Haltungswerte, Grundwerte, die man in sich trägt, aber auch erlernt, wenn man Sozialarbeitender wird. Also da muss man ja in ganz vielen Studiengängen was verschlafen haben.
Ja, voll. Und ich glaube, diese Unterschiede zu machen, ich glaube, das ist nochmal ein wichtiger Punkt, weil das ist auch das, wo ich immer wieder lande. Wir reden über so viele verschiedene Themen, über Frauenrechte, über Transgenderrechte, über verschiedene Personengruppen irgendwie, denen Rechten zugesprochen werden sollte oder wo Diskussionen entstehen. Und letztendlich komme ich immer wieder an den Punkt, wo ich sage, wir reden von Menschen. So, und jeder Mensch ist gleich und wir brauchen gar nicht. Warum reden wir über diese Themen? Weil letztendlich ist es immer das Gleiche. Jeder Mensch hat irgendwie die gleiche Wertigkeit. Jeder Mensch ist gleich wichtig. Und es ist egal, was irgendwie, wie er aussieht, in welche Richtung er sexuell geht oder was weiß ich. Es ist einfach alles scheißegal. So. Und es hat auch niemanden zu interessieren, so wie andere Menschen leben. Solange man sich selbst nicht schädigt oder andere nicht schädigt, so soll doch jeder das machen, was er möchte. Und dort leben, wo er möchte und den Job machen, den er möchte. Und ich frage mich manchmal, worüber reden wir hier eigentlich?
Ja, voll. Und dazu will ich noch ergänzen. Also ich weiß, was du damit meinst, dass jeder Mensch gleich ist. Aber nicht jeder Mensch ist gleich. Also ich, von deiner Seite aus verstehe ich, wie du das meinst. Aber man muss schon anerkennen, dass es Menschen gibt, die schwarz sind. Und man muss schon anerkennen, dass es Menschen gibt, die anders aufwachsen und anders sozialisieren. Deswegen tue ich mich manchmal ein bisschen schwer damit, alle Menschen sind gleich, weil nicht alle Menschen sind gleich. Nicht alle Menschen haben die gleichen Voraussetzungen. So, also ich weiß, du meinst das nicht, sondern dass es egal sein sollte, wie wer aussieht. Aber ja. Wir sind leider nicht alle gleich. Und wenn wir immer dieses sagen, jeder Mensch ist gleich, dann lassen wir das außer Acht. Also nicht, ich meine jetzt nicht dich damit, aber ich meine, da draußen, alle Menschen sind gleich. Und das wird ja ganz oft so auch einfach plakativ so hingeschrieben. Und das ist aber leider nicht so. Wenn wir diesen Punkt irgendwann erreicht haben, dann ist es schön. Aber nicht alle Menschen sind leider gleich, weil es immer noch zählt, wie du aussiehst in einem Stadtbild. Es immer noch zählt, wo du herkommst. Es immer noch zählt, wie du sprichst. Zum Beispiel habe ich letztes Mal einen Beitrag gesehen, dass wenn man auf Türkisch sich begrüßt, es auf Leute fremd wirkt, aber wenn du dich auf Französisch begrüßt, dann ist das schön und dann ist das kulturell und das ist dann anerkannt und das sind so viele Unterschiede, die es gibt, die mich auch so wütend einfach machen. Und das ist ja genau damit, ist das ja auch gemeint mit der Aussage von Friedrich Merz mit dem Stadtbild. So. Weil wenn er über ein Stadtbild spricht, dann spricht er nicht über denen, der weiß ist und blonde Haare hat und in dem Stadtbild rumläuft und so gesehen auch ein Ausländer ist, sondern er spricht über den schwarzhaarigen Menschen, der vielleicht eine dunklere Hautfarbe hat oder eine andere Sprache spricht.
Ja, ja, klar, dass das besteht, ist ja auch ziemlich deutlich. Aber trotzdem ist es doch das Ziel, in diese Gleichwertigkeit zu kommen. So, ich weiß, dass wir davon weit entfernt sind und ich weiß, dass bestimmte Themen auch Aufmerksamkeit brauchen, damit wir in diese Gleichwertigkeit kommen. Da steckt noch ganz viel Arbeit drin, bis wir überhaupt dieses Ziel erreichen. Im Moment mit Merz oben an der Spitze habe ich das Gefühl, wir gehen wieder auf jeden Fall Rückschritte. Aber das sollte ja das Ziel sein und dabei geht es ja letztendlich auch um einen Wert, worüber wir eben gesprochen haben. So, was für Werte vertreten wir? Und wenn ich die Menschen schon als gleichwertig betrachte und da keine Unterschiede mache, dann sollte das Ziel sein und da kann man auch so drüber sprechen.
Naja, das sollte ja nicht das Ziel sein. Also wir behandeln ja alle Menschen als gleichwertig. Das gleichwertig behandeln, das sollte sich jeder Sozialarbeiter auf die Fahne schreiben. Wenn ein Sozialarbeiter das nicht macht oder eine Sozialarbeiterin, dann ist sie in der sozialen Arbeit falsch aufgehoben. Es geht nur darum zu sagen, dass alle Menschen gleich sind. Das ist halt dieses das bezieht so viele Dinge halt nicht ein, wie ich es gerade erklärt habe. Aber ja, mit dem, dass alle Menschen gleichwertig sind, ist ja so, beziehungsweise sollte so sein und sollte auch jeder so sehen, ja.
Auch Söder oder so sind für mich ganz schwierige Persönlichkeiten einfach, die zu viel Macht haben, um diese Aussagen zu tätigen und ja, was einfach null Raum in der Politik haben sollte, so, weil wenn ich zurück überlege, vor ein paar Jahren wären diese Aussagen niemals gekommen, so, und wir hatten immer Angst, oh, die AfD kriegt irgendwie mehr Prozente und was machen wir damit, und am Anfang wurde das gar nicht so ernst genommen und so, jetzt sehen wir das Ergebnis und wissen damit irgendwie nicht umzugehen, weil wir da auch, ja, weil wir da gar keine Handlungsmöglichkeiten gefühlt haben, da so stark einzugreifen.
Ja, und vor allen Dingen habe ich so das Gefühl, also um jetzt mal wieder ein bisschen auf mich zurückzukommen und meine Gefühle dazu, dass es einfach nicht aufhört, dass es immer mehr wird, und ich will dann nicht so resignieren, aber an manchen Tagen kann ich auch einfach nicht anders, als das Handy einfach zur Seite zu legen beziehungsweise mir diese Sachen nicht zu geben. Und dann denke ich mir aber wieder gleichzeitig, okay, es gibt halt Leute, die sind immer davon betroffen. Wie soll ich denn dieses Privileg haben, das jetzt einfach zur Seite zu legen, weil andere können das nicht einfach zur Seite legen. Und das ist was, was mich sehr viel beschäftigt, auf jeden Fall.
Ich glaube schon, dass man sich die Erlaubnis geben kann, es auch mal zur Seite zu legen, so einfach, um auch auf sich selbst aufzupassen und auch psychisch und mental stabil zu bleiben. Ich glaube auch, dass das wichtig ist. Aber gleichzeitig glaube ich auch, dass es schon auch wichtig ist, dass wir über diese Themen reden, so wie wir es hier heute tun, dass wir den Kritikpunkten, die wir haben, Aufmerksamkeit geben und dass wir auch mit anderen Menschen, die vielleicht andere Meinungen haben, im Gespräch bleiben. Und ich weiß, dass das eine sehr große Herausforderung ist und dass man da auch nicht immer die Kraft zu hat. Aber ich glaube, ohne im Gespräch zu bleiben, wird schwierig, weil so spaltet sich das Ganze immer weiter. Und wir müssen darüber reden, warum denkst du so, warum denke ich so und wo haben wir auch vielleicht irgendwie Nenner oder wo gibt es auch Unterschiede, über die wir nochmal intensiver sprechen können, was mega herausfordernd ist. Aber ich glaube, ohne das geht es nicht, weil wenn wir nicht mehr im Gespräch sind, sind wir irgendwie, ja, nicht verloren, aber zu weit auseinander einfach, ne? So die beiden Seiten oder die unterschiedlichen Meinungen.
Okay, aber das auf der professionellen Ebene sehe ich das ähnlich. Auf der privaten Ebene, ich muss mich mit keinem Rassisten unterhalten. Da habe ich, brauche ich kein Gespräch führen. Also da ist dann bei mir auch die Geduld am Ende, worüber soll ich mit dem reden? Also was soll da unser der kleinste gemeinsame Nenner sein, dass wir beide Menschen sind? Oder also ich sehe da für mich kein Gesprächsbedarf. Also so aus der professionellen Sicht verstehe ich, jedes Gespräch kann einen verändern und deswegen führe ich die Gespräche im professionellen Rahmen und versuche da dann auch der professionelle Markus zu sein. Aber innerlich in mir sagt schon so, das ist ja so für mich ein Punkt, der unglaublich schwierig ist. Das sind so Sachen, wo ich für mich selber auch denke, es gibt ja Bereiche, in denen kann man arbeiten, Bereiche, in denen kann man nicht arbeiten. Das wäre so, also wenn, das sind so meine persönlichen Punkte, wenn es um Rassismus geht, wenn da was gesagt wird, da muss ich am allermeisten mit mir kämpfen, der professionelle Markus zu sein.
Ja, ich fühle das auch und ich bin da auch ganz bei dir und mir fällt das auch nicht leicht und ich sage auch nicht, dass ich das die ganze Zeit mache, aber ich glaube, dass das notwendig ist.
Ja, ich denke auch. Ich glaube auch, dass das notwendig ist. So, ich weiß das auch, aber es ist so, da tue ich mir extrem schwer mit.
Weil was ist die Alternative, wenn wir nicht mehr im Gespräch sind? Du musst einfach im Gespräch bleiben, weil wenn die beiden, also wenn zwei Gegenpole sich nicht unterhalten, dann verstärkt sich das Ganze ja und dann geht's noch weiter auseinander. Und deswegen müssen wir das irgendwie tun. Und wenn wir nicht im Gespräch sind, wenigstens aufzuklären, so über Themen aufzuklären, um da nochmal vielleicht irgendwie Perspektivwechsel anzuregen, weil viel auch einfach über Aufklärung geht und viele Meinungen sich auch bilden, wo viel Unwissenheit mit drin ist. Und ich glaube, dass das so zwei Punkte sind, die zentral sind.
Ja, voll. Und wir haben natürlich auch Klienten und Klientinnen, die natürlich rassistische Äußerungen machen und natürlich haben wir da auch die Möglichkeit, da immer wieder Sachen zu korrigieren und im Gespräch zu bleiben und neue Perspektiven reinzubringen. Deswegen ist mir die Wichtigkeit bewusst und deswegen mache ich das auch. Aber manchmal ist das wirklich, muss ich schlucken. Und ich meine, wenn wir jetzt mal darauf nochmal zurückgehen, was mich so besorgt, ist vor allen Dingen, dass wir ja auch einen Auftrag haben. Also wir kriegen unsere Aufträge ja quasi direkt von der Politik. Und wie schlimm kann das noch werden? Was sollen wir machen? Also welche Aufträge kriegen wir denn dann auf einmal? Sollen wir dann auf einmal keine Jugendlichen mehr begleiten, die eine Migrationsgeschichte haben? Ich habe jetzt übrigens gelernt, dass man Migrationsgeschichte sagt. Finde ich irgendwie ganz schön so. Mhm. Nicht mehr Migrationshintergrund, sondern Migrationsgeschichte.
Finde ich gut.
Ja, finde ich auch gut. Habe ich auf jeden Fall was Neues dazugelernt. Und ja, was wird da auf uns zukommen? Das ist ja auch so ein bisschen die Zukunft, die mir Angst macht. Weil bis wann kann ich meinen Job als Sozialarbeiter noch genauso ausüben, wie ich ihn ausüben will oder wie ich es liebe, ihn auszuüben? Wann werden solche Sachen kommen, wo wir einfach ja mitverantwortlich sind? Weil wir sind es ja sowieso schon ein Stück. Ja, wir sind immer ja ein Teil des Systems und wir arbeiten für das System. Und da muss sich auch jeder drüber bewusst sein. Das ist ja auch was ich oft in meinen Instagram Reels und so sage. Wir haben mehrere Positionen und wir sind für den Staat irgendwo auch angestellt. Und da kann man sowieso ja dann nicht so frei arbeiten, wie man es will, aber man sollte es natürlich für sich selber so frei tun, wie es geht. Aber jetzt gerade bin ich in einem System, das ich kritisiere und das ich auch gerne kritisiere, wo ich aber trotzdem noch der Meinung bin, dass ich da auch noch was bewirken kann, sonst würde ich da ja nicht arbeiten. Mhm. Aber für mich ist die Frage, wie lange wird das überhaupt noch so gehen und was soll ich dann machen?
Ja, und wie du sagst, wir arbeiten ja eigentlich mit der Politik irgendwie zusammen, weil darüber auch unsere Aufträge laufen. Und manchmal denke ich so, also da findet gar keine Zusammenarbeit statt. Die Gelder werden gekürzt, es werden meiner Meinung nach diskriminierende und rassistische Aussagen getätigt, die so komplett gegen die soziale Arbeit sprechen. Und das ist schon schwierig, weil wenn da zum Beispiel jetzt die Gelder eingeschränkt werden, dann ist ja auch die Frage, okay, wofür werden denn die vorhandenen Gelder genutzt und wo werden Gelder gestrichen? So, und ich habe selbst erlebt, dass in Obhutnahmengruppen für minderjährige Geflüchtete zugemacht werden und andere Gruppen aber nicht. Und dann, da hast du ja auch schon diese Unterschiede. Wieso wird die Gruppe geschlossen und die nicht?
Naja, aber das liegt ja auch daran, die Gruppen werden ja nicht geschlossen, weil welche da sind, da muss man schon einen Unterschied machen, sondern die Gruppen werden geschlossen, zumindest kann ich jetzt nur für unseren Bereich hier sprechen, dass keine mehr nachkommen. Und das ist ja so gewollt. Also ja. Das ist ja von der Politik genauso gewollt, weil natürlich sie zum Beispiel die Eltern nicht nachholen können oder es gibt ja noch so ein Verfahren, ich will jetzt nicht ganz genau darauf eingehen, weil das war viel zu lang, aber wenn sie die Eltern, es wird so gesagt, dass das trotzdem noch möglich ist, aber unterm Strich wissen wir alle, es ist kaum noch möglich und deswegen bleibt es aus, dass die Jugendlichen hier hinkommen. Und da ist ja das Ding, das ist ja genauso gewollt.
Ja.
Und dann gehe ich zur Arbeit und denke mir so, hier ist gar nichts los oder hier ist sehr wenig los, weil wir sehr wenig Jugendliche haben. Und vielleicht trage ich dieses System dadurch mit, so, dass wir da nicht aufstehen und sagen, dass es so weitergeht, nicht so weitergehen kann. Und da ist so eine Sache. Also, was soll noch passieren? Also, wir geben Kindern keinen Schutz oder diese Kinder bleiben da oder wollen nicht zu uns kommen, obwohl wir die Möglichkeit und die Ressourcen haben, sie zu schützen und ihnen eine Zukunft zu geben und hier eine Zukunft zu haben, aber sie trauen sich nicht, weil sie natürlich ihre Familie nicht holen können. Das ist für mich ist das einfach nur menschenfeindlich und bin damit immer wieder konfrontiert, wenn ich zur Arbeit gehe.
Und es ist ja auch eine absolute Schräglage einfach. Und das ist ja auch schon so ein Teil davon, wo wir mit drin sind einfach, ne? Also wir wollen die Arbeit machen, aber sie wird uns irgendwie ja nicht gewährt oder nicht gegeben, weil die Strukturen so gestaltet sind, dass ja auch die minderjährigen Geflüchteten gar nicht mehr bei uns ankommen. Und wir waren ja auch bei der Seenotrettung. Wir haben ja gehört, die Leute kommen. Nur die kommen irgendwie nicht bei uns in den Städten an. Und das ist ja, wie du gesagt hast, gewollt. So. Und ich glaube, wir können, was wir tun können, ist einfach jeden Tag auf der Arbeit so unser Bestes zu geben, irgendwie Menschen zu unterstützen. Aber in Bezug auf die Rahmenbedingungen können wir natürlich laut sein und auch was dagegen sagen, aber sind halt auch irgendwie abhängig davon.
Ja, total. Wir sind, ja, voll. Und das Ganze macht es für mich super schwierig und super herausfordernd. Und ich meine, diese ganzen Themen, also wir waren bei SOS Humanity, haben da so viel uns angehört und dann habe ich mich sehr viel mit diesen Aussagen von Friedrich Merz beschäftigt und was dann alles gesagt wird. Und natürlich dadurch, dass ich Content darüber mache, kriege ich auch dementsprechend viele Rückmeldungen und ganz, ganz schlimme Nachrichten. Und da muss ich für mich auch noch einen Weg finden, mich da besser abgrenzen zu können, weil das sonst auf Dauer mache ich dann irgendwann einfach den Account aus. So. Also das sind so Sachen, da habe ich überhaupt gar keinen Bock drauf, weil ich will weiter aufklären und ich will sagen, dass soziale Arbeit wichtig ist, dass wir als Fachkräfte einen unglaublich tollen Job machen, dass die soziale Arbeit ein wichtiger Grundpfeiler von unserem Land ist und auch ein wichtiger politischer Grundpfeiler, dass wir politisch für die richtigen Werte stehen und dass wir so viel ausmachen und genauso der ganze soziale Bereich. Und da ist es vollkommen egal, wie einer heißt, weil wir alle helfen den Menschen und wir arbeiten Hand in Hand zusammen mit den Menschen, für die Menschen. Und dass man da so Aussagen machen muss, ist für mich einfach nur braindead. Also,
ja. Nee, geht gar nicht. Aber das ist ja auch das, was mir dann wieder Hoffnung gibt, so, weil wir wissen, wofür wir stehen, so, und wir stehen für Menschen, wir stehen für Vielfalt, wir stehen dafür, irgendwie Sicherheit zu schaffen und Strukturen zu schaffen, damit alle Menschen möglichst ähnliche Voraussetzungen fürs Leben haben. Ja, also manchmal denke ich mir so, warum versteht keiner, wie wichtig dieser soziale Bereich für die Gesellschaft ist, und gerade in Zeiten wie diesen, wo Spaltung stattfinden, sind wir ja diejenigen, die auch die Gesellschaft irgendwo zusammenhalten, so, weil wir alles miteinander verknüpfen, weil wir Menschen unterstützen, und ohne den sozialen Bereich, und da rede ich nicht nur von der sozialen Arbeit, auch von Pflege und mehr, wird's ja extrem schnell kippen können, so, ne? Ich will uns da jetzt gar nicht irgendwie auf eine Stufe heben oder so, aber wir sind ja schon irgendwie ein Bereich, der für die Gesellschaft steht und die Gesellschaft untereinander stützt.
Und ich habe natürlich gesagt, dass ich viele negative Rückmeldungen kriege, aber ich kriege viel, viel, viel mehr positive Rückmeldungen. Und deswegen, das ist was mir auch ganz viel Hoffnung gibt, dass ich weiß, dass es in der sozialen Arbeit so unglaublich viele tolle Menschen gibt, die das ja auch genauso sehen wie wir und auch im sozialen Bereich. Und ja, deswegen kann ich ja auch immer nur sagen, so Leute, das werdet oder bleibt laut, ja, bildet Banden, so wie Lukas in der Folge gesagt hat. Und ja, für mich war es nur wichtig, dass wir darüber mal sprechen, einfach auch so über unsere Gemütslage dazu, weil ich finde, das ist jetzt auch nichts, wo wir auch zu schweigen können, sondern uns da auch ganz klar unsere Haltung haben sollten und uns auch positionieren, was wir ja fortwährend auch immer wieder tun. Aber ja, da wollte ich einfach mal mit dir drüber gesprochen haben.
Ja, finde ich gut, und finde ich auch gut, dass wir auch darüber sprechen, dass es für uns auch nicht einfach ist und dass es uns auch herausfordert und wir uns da auch gut abgrenzen müssen, weil...
Und wir auch im Zwiespalt sind, vor allen Dingen.
Ja, voll. Und wenn ich so an meine Community denke, ich krieg so oft Nachrichten, dass es denen schlecht geht aufgrund der politischen Lage. So, das löst so viel Verunsicherung aus und so viel Ängste und Sorgen. Und wir haben das auch. So, ne? Nur weil wir da irgendwie Haltung zeigen und Statements abgeben, heißt das ja nicht, dass wir nicht unsicher sind. So, und uns verunsichert diese Situation auch total. Und ich glaube, da können viele auch mitgehen. Und ich glaube, es ist einfach wichtig, sich gegenseitig da zu stärken. Und auch auf sich aufzupassen und sich auch abgrenzen, also sich die Erlaubnis zu holen, sich auch abgrenzen zu dürfen, wenn es wirklich zu viel wird.
Ja, ich bin ja auf jeden Fall darüber glücklich, so dass ich meine eigene systemische Beratung hier zu Hause habe. Ich kann mir vorstellen, dass es viele Fachkräfte gibt, die gerade da auch so eine Begleitung gebrauchen könnten, so. Das ist für mich auf jeden Fall von Vorteil, weil du da auch viele neue Perspektiven immer so mit reinbringst und mir ja da auf jeden Fall auch mit weiterhilfst. Deswegen auf jeden Fall auch nochmal Danke an dieser Stelle.
Danke dir.
Ja, ich denke mal, das war jetzt erstmal wichtig, dass wir uns heute ein bisschen darüber einmal auch austauschen, weil wenn ihr da tiefer reingehen wollt, dann müsst ihr euch Politikwissenschaftler oder politische Podcasts anhören. Da gibt's ganz viele tolle Podcasts, die man sich anhören kann. Ich habe letztes Mal bei Hotel Matze zum Beispiel einen sehr guten Talk gehört. Und da kann ich euch einfach nur sagen, vielleicht machen wir auch noch ein, zwei Empfehlungen unten rein von Podcasts, die wir empfehlen würden. Guckt einfach da in den Shownotes jetzt einmal nach. Und ja, ich denke mal, das war jetzt einfach wichtig, dass wir uns einfach auch mal darüber austauschen und dass wir vor allen Dingen uns mit euch austauschen, damit ihr auch mal so ein bisschen unsere Gedankenwelt versteht.
Ja, voll. Also ich finde es irgendwie gut, dass wir relativ ruhig das Gespräch geführt haben und sich so mega krass aufgeregt haben, dass wir nicht so emotional reingegangen sind, obwohl ich jetzt schon merke, dass ich schon wieder so ein bisschen bedrückt bin.
Safe, ja.
Aber ja, das zu teilen jetzt einmal war auf jeden Fall wichtig.
Und wir machen weiter.
Ja, wir machen auf jeden Fall weiter. Also uns kann niemand stoppen und auch nicht Friedrich Merz. Umso wichtiger ist es einfach, Haltung zu zeigen. So.
Safe. Also ja, ich würde sagen, um das Ganze hier trotzdem ein bisschen locker zu beenden, machen wir unser Spielchen, weil das machen wir immer. Ich finde das eigentlich einen super netten Abschluss, weil die Folgen sind manchmal schwer, Leute. Ich habe es euch von Anfang an gesagt, es wird schwierige Folgen geben und es wird Folgen geben, die ein bisschen thematisch auf jeden Fall einen mehr zum Nachdenken anregen, aber trotzdem will ich diesen Abschluss heute machen. Ich weiß gar nicht, bin ich dran oder bist du dran?
Ich glaube, du musst das Ranking aufstellen und ich muss, glaube ich, einordnen.
Okay.
Ja.
Also, mit wem würdest du gerne einen Dienst machen? Mit wem würdest du gerne, wer sollte dein Chef sein? Und mit wem würdest du gerne einen Kaffee trinken gehen, ne? Also, ich habe da drei Namen für dich. Einmal habe ich...
Jetzt kommt's.
Brad Pitt.
Mhm.
Heidi Reicheneck.
Mhm.
Und Danger Dan.
Oh, wild. Ich glaube, Danger Dan soll, mit dem würde ich einen Kaffee trinken gehen.
Safe.
Brad Pitt sollte nicht mein Chef sein.
Safe.
Und mit der Heidi würde ich auf jeden Fall mega gerne einen Dienst machen. Die könnte ich mir auch als Chefin vorstellen, tatsächlich.
Ah, okay. Die Heidi Reicheneck, schöne Grüße an Heidi Reicheneck, aber die hat, glaube ich, auch, also ist sie Sozialarbeiterin oder hat sie im sozialen Bereich gearbeitet?
Ja, die hat in der Jugendhilfe auch gearbeitet, ja.
Aber glaube ich nicht als Sozialarbeiterin?
Das weiß ich nicht so ganz genau, aber ich glaube, die hat sich auch viel mit Extremismus und so beschäftigt. Die war tatsächlich auch in dem Podcast von Hotel Matze und hat das da auch erzählt, also vielleicht können wir die Folge nochmal in die Shownotes reinpacken, die war auf jeden Fall sehr spannend auch.
Wir empfehlen so viel Hotel Matze, das klingt so, als ob wir der Partner-Account von Hotel Matze sind, aber Hotel Matze weiß einfach nicht, dass es uns gibt, also von daher.
Ja, der hat manchmal ganz coole Leute dabei und Heidi war halt auch drin und ich habe mir die Folge tatsächlich wegen Heidi angehört. Und da hat sie auch so einen kleinen Teil, wo sie über ihre Vorgeschichte spricht und was sie so vor der Politik gemacht hat. Und das war ganz spannend für alle Sozis hier.
Ja, sehr gut. Okay, dann war das heute wieder mit unserem Montagskaffee und Krisen-Talk. Ich wünsche euch, beziehungsweise wir wünschen euch noch einen ganz schönen Start in die Woche. Wir küssen eure Herzen.
Wir sehen uns nächste Woche oder hören uns nächste Woche.
Wir hören uns nächste Woche.
Ciao.